Sie hören einen Podcast zum Thema Notengebung und Talentfächer. Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit zwischen dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Lernen in der Digitalität. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Andreas Antowski, Leiter des TILM und heute im Gespräch mit dem Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Herrn Helmut Holter. Herzlich willkommen, Herr Holter. In der Online-Ausgabe des Spiegels vom 19.12.2022 wird von der Notenaussetzung in sogenannten Talentfächern gesprochen. Hier regt mich ja bereits die Bezeichnung auf und ich würde von Ihnen, Herr Minister, gern wissen, was ist denn unter diesen sogenannten Talentfächern zu verstehen?
Lieber Herr Dr. Jantowski, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sprechen ja alle Deutsch, aber wir sprechen nicht alle die gleiche Sprache. Sie als Wissenschaftler haben Ihre exzellente Sprache, wenn Sie im wissenschaftlichen Kontext unterwegs sind. Juristinnen und Juristen haben wieder Ihre Sprache und es gibt die Alterssprache. Und ich als Politiker habe die Aufgabe und die Verantwortung, komplizierte Sachverhalte möglichst vielen Menschen eben rüberzubringen und verständlich zu machen. Talentfach. Ja, das ist irgendwie aus der Alterssprache und alle meinen damit irgendwas mit Musik und Sport und Kunst, weil das irgendwie angeblich was mit Talenten zu tun hat. Ich habe aber inzwischen auch gelernt, dieser Begriff ist eigentlich ein falscher Begriff, aber er ist eben alltagstauglich und wird im Alltag immer wieder verwendet. Deswegen lassen wir uns über solche Fächer wie Musik, Sport und Kunst reden. Und dieser Begriff Talentfach, vielleicht kriegen wir ihn tatsächlich auch mal weg aus unserem Sprachgebrauch.
Also für mich wäre ein Talentfach beispielsweise die Mathematik gewesen. Wie kommen Sie denn in diesem Zusammenhang ausgerechnet auf die Fächer Musik, Kunst und Sport?
Na, ich komme ja gar nicht selbst darauf, sondern das ist so aus dem Alltag so entstanden, weil viele darüber genau das sprechen. Ich würde ja auch sagen, Mathematik oder ich war auch in Chemie beispielsweise sehr gut. Das hat mir Spaß gemacht. Ob das nun Talent ist oder ich mir das angeeignet habe, wage ich gar nicht zu beurteilen. Deswegen meine, dieser Begriff Talentfach ist eine Fehlbesetzung in der deutschen Sprache und ist aber allgemein gebräuchlich und deswegen sind diese Fächer dann auch falsch bezeichnet. Und damit gibt es auch eine Wertung zwischen den Fächern und diese Wertung zwischen den Fächern, die gefällt mir gar nicht.
Da haben Sie im Prinzip schon meine nächste Frage vorweggenommen. Also klar ist jetzt, wir messen in der Schule keine angeborenen Fähigkeiten, sondern viel mehr Kompetenzen. Ist es demzufolge nicht notwendiger, über schulische Leistung und den Leistungsbegriff generell nachzudenken, als über exemplarische Fächer?
Ja, das ist genau richtig, was Sie mit Ihrer Fragestellung hier ansprechen. Also alle reden ja über die Leistungsgesellschaft und nur der ist was wert, der auch tatsächlich was leistet. Aber was ist denn nun eigentlich Leistung? Also ich bin ja auch Sportminister und wenn man jetzt also Weltmeisterschaften in Rodeln oder Biathlon oder auch in anderen Disziplinen sich anschaut, klar gibt es Sportlerinnen und Sportler, die mit der und der Leistung auf Platz 1 reinkommen, die anderen schaffen es nicht, die sind eben auf Platz 20. Trotzdem haben alle ihre Leistung gezeigt, weil alle haben sich angestrengt, alle sind mit der großen Motivation dorthin gekommen und deswegen ist der Leistungsbegriff tatsächlich zu hinterfragen, auch in der Schule. Und ich sage mir, wenn jemand vor einem halben Jahr in einem bestimmten Fach eine 4 hatte und nach einem halben Jahr Anstrengung auf die 3 gekommen ist, was ist das denn nun? Eine Leistungssteigerung? Ja, es ist eine Leistungssteigerung. Der hat sich angestrengt, der Schüler. Und der andere Schüler oder die andere Schülerin ist immer auf 1 gewesen. Ohne große Anstrengung, hat immer Level 1 gehabt. Ja, was ist nun höher zu bewerten? Die Entwicklung des Schülers, der von der 4 auf die 3 in einem halben Jahr hochgekommen ist oder die Leistung, die permanent eben sich auf der Ebene 1 bewegt? Und das, was die Schülerin mit der 1 macht, ist natürlich lobenswert und toll, aber der andere, der eben nicht diese Voraussetzung hat, die sind ja unterschiedlich. Kann ja das die Herkunft sein, das kann das soziale Umfeld sein, das kann die eigene Motivation sein. Es gibt Einflüsse, die familiär und ja auch, es kann schon damit beginnen, wie man morgens aufgestanden ist, ob man ausgeschlafen hat. Oder ob man unterwegs auf dem Weg zur Schule angemacht wurde und einem die Laune verdorben wurde. Das sind ja alles Dinge, die Einfluss haben auf solche Geschichten. Das sollte man also auf keinen Fall ausblenden. Deswegen müssen wir den Leistungsbegriff, wenn wir ihn überhaupt verwenden wollen, individuell auf den einzelnen Schüler anwenden und auf die einzelne Schülerin.
Damit sind wir Gottlob weg vom physikalischen Leistungsbegriff, der definierte Leistung ist Arbeit durch Zeit und wir sind bei einem pädagogischen Leistungsbegriff. Oftmals umfasst Leistung in der Schule aber nur ein bestimmtes Produkt, Also es wird bewertet eine Klassenarbeit, ein Experiment oder ein Vortrag. Wie stehen Sie jetzt zu der Frage, den Prozess der Leistungserbringung, also die Anstrengungsbereitschaft des Schülers, die Fähigkeit, sich Informationen zu beschaffen, Hilfsmittel zu benutzen etc., in die Leistungsbewertung einzubeziehen? Das wäre der erste Teil. Und zweitens, wäre es auch denkbar, den Schüler von Zeit zu Zeit seine Leistung präsentieren oder verteidigen zu lassen? Eine für mich ganz wesentliche Fähigkeit in der heutigen Zeit.
Ja, Herr Degantowski, da steht ja die Frage, wofür lerne ich denn eigentlich? Für die Note, für diesen Moment, wo ich eine Präsentation, eine Leistung zeigen muss. Also es gibt eine Kurzkontrolle in Mathematik oder Physik oder in irgendeinem x-beliebigen anderen Fach. Ich kann mich natürlich darauf vorbereiten, auf den Punkt genau das Wissen, was eben auch vorher vermittelt wurde, in dieser Leistungskontrolle dann anzuwenden und auch nachzuweisen. Der eine hat ein super Kurzzeitgedächtnis, also ich habe so eins, und dann bin ich dann genau in dem Punkt top drauf und habe alles, was mir die Lehrerin, der Lehrer vermittelt hat, auch drauf und kann das dann also auch dort nachweisen. Habe es aber vielleicht danach, vielleicht nach 2-3 Tagen schon wieder vergessen. So, und der andere kommt vielleicht nicht mit dem vollen Umfang des Wissens dort an, sondern bringt nur bestimmte Teile, hat aber abgespeichert viele, viele Dinge. Und es ist ja so, dass man, nehmen wir mal Biologie, also natürlich muss ich wissen, was Chlorophyll ist. Natürlich muss ich auch etwas wissen, dass es die Photosynthese gibt. Ob ich die jetzt in jedem Fall wissenschaftlich erklären muss, glaube ich, muss man nicht immer wissenschaftlich erklären. Aber ich muss wissen, dass es Bedeutung hat für das Klima. Und den Zusammenhang herzustellen und diese Kompetenz zu haben, das halte ich für wichtig. Deswegen ist es nach meiner Auffassung entscheidend, welche basalen Kompetenzen vermittelt werden und wie kann denn der Schüler das anwenden und mit seinem, betone jetzt, kritischen Denken und kreativen Denken führt er die Auseinandersetzung mit dem Wissen, was er hat und wie kann er das ganz konkret anwenden. Und das sind eben Dinge, die habe ich auch gelernt, die haben mit unserem Gedächtnis zu tun und wie speichern wir eigentlich in unserem Gehirn bestimmte Dinge ab. So, und da kann man wirklich in dieser Kurzzeit mit dem Kurzzeitgedächtnis was machen, aber das andere ist tatsächlich, was ich dann abspeichere. Und dann komme ich nochmal zu den Fächern Musik, Sport und Kunst. Also es war ja so, das mit der Notenabschaffung, das war ja eine Spontanität. Also wir kommen ja aus der Corona-Zeit, es werden ja Defizite bei den Schülerinnen und Schülern festgestellt und die Sportmediziner haben erklärt, naja, wenn wir Kinder wieder in Bewegung bringen wollen, dann müssen wir die Noten abschaffen. Da wurde ich spontan danach gefragt, ich habe auch spontan geantwortet, bin sofort dabei. Das ist aber auch zu kurz gegriffen, gebe ich gerne zu. Es geht gar nicht darum, die Noten generell abzuschaffen, sondern die Frage ist, wie beurteile ich eigentlich das, was ein Schüler, eine Schülerin im Einzelnen kann? So, und das ist die Herausforderung. Wenn ich jetzt also sowohl mich sportlich betätige, aber auch musisch betätige, dann kann ich auch in den anderen Fächern mehr lernen und mehr Wissen abspeichern. Weil Rhythmus zum Beispiel hat was mit Musik zu tun, auch ganz konkret was für die Aufnahme, für die Abspeicherung von Wissen zu tun hat. Und Sport ist sowieso, also wer sich sportlich aktiv beteiligt, hat auch andere Möglichkeiten und bessere Möglichkeiten, Wissen und Erkenntnisse, die ihm vermittelt werden, abzuspeichern. Naja, und bei Kunst, das ist natürlich auch etwas mit dem Vorstellungsvermögen. Also das, was wir immer so nennen, wenn wir auch mit unseren Kindern gearbeitet haben, Eselsbrücken bauen. Da werden oft Bilder aus der Kunst verwendet. So. Und das, glaube ich, sind solche Dinge, dass man auch diese Fächer nicht als unterschiedlich in der Wertigkeit betrachten muss, sondern wir wollen ja den allseitig gebildeten humanistischen Menschen heranbilden. Und das ist genau der Punkt, worum es dabei geht. Deswegen Leistung ist immer die Frage, ja, wofür lerne ich? Für die Note, um in der Kurzkontrolle jetzt wirklich die super Note 1 zu bekommen? Oder sind das auch Dinge, die ich anwendungsbereit in meinem weiteren Leben habe? Und Wissenschaft, Technik, auch wir als Gesellschaft entwickeln uns weiter und deswegen wird es immer wieder Veränderungen geben und Schule darf sich da nicht ausschließen.
Jetzt haben wir diesen unsäglichen Begriff des Talentfachs aus der Welt geschafft und haben auch über Leistung gesprochen. Jetzt lassen Sie uns mal zur Leistungsbewertung übergehen. Die Leistungsbewertung ist ja eine Form von Beurteilung von Leistung mittels Ziffernote, hat in Deutschland eine lange Tradition und ist spätestens seit Ingenkamp 1971 sein Buch veröffentlicht hat von der Fragwürdigkeit der Zensurengebung in der wissenschaftlichen Fachdiskussion. Wie stehen Sie denn generell zur Vergabe von Noten als Bewertung für Leistungsnachweise?
Naja, wie Sie sagen, Herr Dr. Jantowski, die Note hat eine Tradition in Deutschland, nicht nur in Deutschland. Na klar, ich habe auch mal 4 bekommen, habe ich mich drüber geärgert. Wenn es die 1 war, habe ich mich darüber gefreut. Also ich glaube, es geht jedem so. Aber hat die 4 in dem Moment das wieder gespiegelt, was tatsächlich an Kompetenzen in dem Fach wirklich über lange Zeit vorhanden ist? Oder war das jetzt eine Momentaufnahme, wo irgendwas nicht funktioniert hat, nicht geklappt hat? So. Ich hatte mal in Physik einen super Lehrer, der hat mir das wirklich toll vermittelt. Dann wurde er leider langzeitkrank. Naja, und im nächsten Schulhalbjahr hatte ich einen anderen Physiklehrer. Unsere Beziehung ist nicht entstanden. Ich habe ihn nicht begriffen, was er mir vermitteln wollte. Bin ich abgerutscht auf 4. Nach einem halben Jahr kam der andere Kollege wieder und ich war wieder auf 1. Also, woran lag es denn nun? Weil ich den Ersatzlehrer nicht verstanden habe, mit ihm keine zwischenmenschliche Beziehung, also Informationsaustausch aufbauen konnte. Es lag nicht an mir, an meiner Aufmerksamkeit, sondern ich erinnere mich an solche Momente. So, und deswegen müssen wir nach meiner Auffassung viel mehr beurteilen, was kann der einzelne Schüler leisten. Also in meinem Grundschulzeugnis neben den Zensuren, die da stand, stand immer, Helmuts Schrift muss besser werden. Das war dann irgendwie Motivation. Und als ich dann meine berufliche Tätigkeit anfing in den Mitte der 70er Jahre, da gab es ja noch keine Computer, wir haben ja unsere Texte alle mit Hand geschrieben und die wurden dann der Sekretärin gegeben, die Sekretärin hat die abgetippt. Naja, die Sekretärin, die für mich geschrieben haben, haben mich gelobt, weil meine Handschrift war gut leserlich. Also hat auch dieser Hinweis in der Grundschule mich angesprochen, und zwar Langzeit angesprochen. Mensch, das ist ein Punkt, da musst du besser werden. So, und ich habe meine Fähigkeiten, mein Handwerk sozusagen verbessert. Und das, glaube ich, darum genau geht es, bestimmte Dinge, ja, die man hat, weiterzuentwickeln und qualitativ weiterzuentwickeln. Ja, und da sind wir beim Handwerk, also klar, ich bin ja auf einem Dorf groß geworden und da gehört natürlich handwerkliches Arbeiten dazu. Zumindest hat mein Vater mir viel beigebracht. Und viele Dinge, die jetzt auch mit Motorik, auch mit dem händischen Tun verbunden sind, sind auch wieder ein Beitrag, um bestimmte Dinge im Gehirn dann abzuspeichern. So, und deswegen ist es, glaube ich, immer so eine Frage, kann man das eine mit dem anderen verbinden? Und der eine Schüler lernt so und die andere Schülerin lernt ihn über ja eine andere Form, viel schneller, und eignet sich das Wissen an. Und deswegen ist es schon so, unser Gehirn, unser Gedächtnis hat irgendwie mehrere Speicherkammern und die kommunizieren miteinander, und wenn ich alle anspreche, dann habe ich natürlich das Wissen auch entsprechend abgespeichert. Deswegen geht es mir darum, tatsächlich mehr die Note nicht in Frage zu stellen, aber die Note alleine kann es nicht sein, sondern ich brauche immer noch eine verbale Beurteilung. Ich brauche das Lob, ich brauche auch den kritischen Hinweis. Ich will noch eine andere Geschichte erzählen, dass meine jüngste Tochter in der Schule war, bin ich bewusst dann auch in die Elternvertretung gegangen. Und da hat die Lehrerin einmal in der Beurteilung im Halbjahreszeugnis einen Hinweis, einen kritischen Hinweis, so wie das bei mir stand, die Schrift muss besser werden, gegeben. Da sind die Eltern zum Rechtsanwalt gegangen und haben gegen diese Bemerkung, die eigentlich dazu beitragen sollte, dem Kind zu helfen und die Eltern anzusprechen, ihr müsst euch ja mal mit eurem Kind hinsetzen, das zu entwickeln, haben die das dann ja eingeklagt, dass dieser Satz gestrichen wird. Da hat die Klassenleiterin gesagt, nie wieder werde ich sowas aufschreiben. Aber wir tun den Kindern keinen Gefallen, wenn es keine positiven, kritischen Ansprache gibt, um dann also auch die Kinder zu motivieren und ihnen zu helfen. Es geht ja nicht darum, jemand, sage ich jetzt mal, deutlich fertig zu machen und den Boden zu stampfen. Es geht ja darum, genau die Defizite herauszuarbeiten, aber auch die Stärken herauszuarbeiten und da die Motivation entsprechend zu bringen.
Ja, Herr Minister, die Note allein kann es nicht sein, sagen Sie. Nun scheinen wir ja aber Zensuren in der Schule trotzdem nach wie vor zu brauchen. Diese Zensuren erfüllen unterschiedliche Funktionen, was ihre Vergabe so schwierig macht. Auf der einen Seite haben Noten gesellschaftliche Funktionen. Wir vergeben Rangplätze, wir selektieren, wir vergeben mit den Zeugnissen sogar Lebenschancen oder Berechtigungen. Auf der anderen Seite haben sie aber Zensuren, wie Sie zu Recht gesagt haben, auch pädagogische Funktionen. Sie sollen fördern, sie sollen fordern, sie sollen das weitere Lernen strukturieren. Wie kann denn dieser Widerspruch in der pädagogischen Praxis aus Ihrer Sicht ausgelöst werden?
Es geht nur über einen Weg, in dem wir darüber sprechen. Und mit meiner Aussage, dass ich dafür bin, dass im Sport die Noten abgeschafft werden, das war natürlich eine verkürzte Aussage, weil am Ende geht es um eine Leistungsbewertung. Es geht erstmal um eine insgesamte Bewertung, wie in dem jeweiligen Fach der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin auch tatsächlich steht. Und deswegen bin ich froh, dass, ja, es war eine Provokation, dass wir jetzt eine Debatte darüber haben. Es haben sich ja die Musiklehrerinnen und Musiklehrer gemeldet, es haben sich die Sportlehrerinnen und Sportlehrer gemeldet. Ich werde mich auch mit diesen Fachschaften zusammensetzen, wir werden das gemeinsam diskutieren. Der Gewinn besteht darin, dass wir über diese Fächer sprechen, über die Beurteilung, die Benotung in diesen Fächern sprechen. Und die Frage ist doch, muss das Vorsingen vor der Klasse benotet werden, wenn es das überhaupt noch gibt? Oder muss ich jetzt im Sport, im Alter sowieso so und so weit springen können und ich habe da eine Tabelle und wenn man dann nicht die entsprechende Weite bringt, dann gibt es eben die 4 oder die 5 und ja, der eben die Weite schafft, hat eben die 1. Aber das ist die Frage, Muss das sein oder muss das nicht sein? Kinder sind auch unterschiedlich veranlagt, wie wir Erwachsenen auch. Das eine Kind ist körperlich, motorisch besser drauf. Es gibt natürlich auch übergewichtige Kinder. Aber wenn man merkt, dass das übergewichtige Kind sich anstrengt im Sport, aber der andere hat keinen Bock und verweigert sich, was ist dann nun genau das, was der wie zu bewerten ist? Der sich anstrengt und vielleicht nicht die Weite schafft, der sollte auf alle Fälle eine bessere Note bekommen als der sagt, nee, heute mache ich mal nicht mit, weil irgendwie habe ich gerade mal keine Lust hier mitzumachen, obwohl er die Voraussetzung hätte. Und darum geht es ja eigentlich, dass wir darüber sprechen, dass wir allen Kindern und Jugendlichen natürlich sowohl musische Bildung vermitteln, auch künstlerische, darstellende Bildung vermitteln und dass wir auch im Sport das vermitteln und da nicht nur die Sport treiben als solches, sondern es hat was mit Sportgeschichte zu tun, es hat was mit vielen Dingen zu tun, wo man sich mit dem Sport auch mit auseinandersetzen kann. Welche neuen Sportarten gibt es? Ja, was heißt E-Sports beispielsweise? Könnte man ja mal einen Vortrag drüber machen. So, den kann man auch bewerten. So. Und solche Fragen sind für mich wichtig, dass wir generell darüber sprechen, wie wir denn Schülerinnen und Schüler motivieren, sich insgesamt anzustrengen und auf der anderen Seite müssen wir uns als ich als Politiker, die Lehrerinnen und Lehrer, auch die Wissenschaft, muss sich die Frage stellen, was soll denn nur eigentlich noch vermittelt werden? So, und was muss ein Schüler der heutigen Zeit und eine Schülerin der morgigen Zeit denn eigentlich an Wissen noch haben? Das, was ich in der Schule von 1959 bis später dann 71 gelernt habe oder andere Dinge. Ja, und das sind die Herausforderungen. Wir müssen darüber reden, wie muss sich Schule verändern, um den modernen Ansprüchen der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden.
Da sind wir bei einem pädagogischen Leistungsverständnis und bei einem Verständnis, was die Ziffernote wirklich teilweise in Frage stellt. Aber in der Gesellschaft erfährt die Ziffernote wahrscheinlich traditionell oder sozialisationsbedingt eine breite Akzeptanz, trotz der Tatsache, dass wir um ihre Fragwürdigkeit wissen. Es gab in einigen Bundesländern bereits Versuche, Noten zumindest teilweise abzuschaffen. Ich habe mich hierüber, aber auch über die Frage der Notenaussetzung in einzelnen Teilfächern mit der renommierten Expertin Frau Professorin Dr. Silvia Iris Beutel von der TU Dortmund unterhalten. Und wir hören einfach mal kurz rein, was die Wissenschaft hierzu sagt. Ich habe Frau Beutel gefragt. Liebe Frau Beutel, Sie als Expertin für schulische Leistungsbewertung haben zur Frage der Zensurengebung und ihrer alternativen Formen unlängst zusammen mit Professor Hans-Anand Pant ein Buch verfasst, Lernen ohne Noten, was ich jedem interessierten Zuhörer ans Herz legen möchte. Wie stehen Sie denn als ausgewiesene wissenschaftliche Expertin zur Frage der Benotung?
Wir brauchen in jedem Fall eine Reform der Leistungsbeurteilung, die nicht auf Fächer beschränkt bleibt und Lehrende darin unterstützt, alternative Formen der Leistungsbeurteilung mit klarem Kompetenzbezug in allen Fächern sicher einsetzen zu können. Schülerinnen benötigen eine transparente und kompetenzbezogene Rückmeldung für ihre Lernplanung und natürlich auch für künftige Fortschritte. Die notenfreie Schule ist ja derzeit aus vielen Gründen im Gespräch, neben der Inklusion und Digitalisierung spielen natürlich die krisenhaften gesellschaftlichen Transformationsprozesse eine zentrale Rolle, auch für das zukünftige Lernen. Die Sicherung von Kompetenz und Teilhabe für alle, aber auch die Flexibilisierung in Bildungsverläufen und auch eine zunehmend dringlicher werdende Kompetenzstärkung für zivilgesellschaftliches Engagement verlangen andere Formen der Begleitung und Zertifizierung als Noten. Für den Einsatz von Alternativen ist es aber wichtig zu wissen, dass in allen aktuellen Regelungen und Erlassen der Bundesländer ja pädagogische Spielräume vorzufinden sind und die Einführung von Formen prozessbegleitender und lernensteuernder Leistungsbeurteilung eingefordert wird, die Lernausgangslagen berücksichtigt und Lernfortschritte anerkennend ausweist. In der Anwendung ist damit eine Systematisierung in der Lerndokumentation verbunden. Ferner benötigt das die Erweiterung der Instrumente und Verfahren, natürlich auch der dialogischen Diagnostik, die die Schülerinnen mit einbezieht. Schließlich geht es auch um die Verbindlichkeit von Feedback im Rahmen der individuellen Lernplanung und natürlich auch um den Zusammenschluss von Teams, die das gemeinsam anwenden und auch verstetigen. An Schulen gibt es ja schon kompetenzbasierte und niveaudifferenzierte Logbücher, die täglich geführt werden, dabei Vorhaben anzeigen und Gelegenheiten für Lernreflexion bieten. Diese Logbücher kann man auch multifunktional nutzen. Sie bieten Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung, sie bieten Möglichkeiten als Beratungsmedium. Und natürlich halten Sie auch vor, dass Bezugsnormen transparent kommuniziert werden können, also die individuelle und die curriculare. Bei jüngeren Kindern kann man natürlich auch spielerische Elemente einsetzen, dass Kompetenzen visualisiert werden, mithilfe von Schatzkisten beispielsweise dargestellt werden oder dass wir Doppelkodierungen mit Bild und Text vornehmen. Schule ohne Noten kann allerdings nicht im Alleingang realisiert werden. Es bedarf eines Zusammenschlusses von Schulleitung und Kollegium, um diesen Prozess gemeinsam zu planen und vor allen Dingen mit Sorgfalt auch in eine Verstetigung zu überführen. Dazu nehme ich gerade in allen Bundesländern einen großen Willen wahr. Für die moderne Schule, die eben auf effizientes Lernen und auf am Ende der Schullaufbahn anwendbare Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zielt und das ja auch international im Vergleich immer mehr belegen muss, geht es also um mehr als eine Nebensache der Schule. Es geht um ein zentrales Element professionellen Lehrerinnenhandels mit weitreichenden Folgen. Denn immerhin entscheiden wir in der Leistungsbeurteilung über künftige Lebenswege, berufliche Lebenswege, aber auch Lebenschancen und Lernchancen, die junge Menschen haben. Und da lohnt es sich allemal, einen Blick auf Alternativen zu wenden und die überkommene Notensprache zu überwinden.
Zusammenfassend kann man aus dem, was Sie, Herr Minister, und was die Kollegin aus der Wissenschaft gesagt haben, ableiten, dass Leistung in der Schule auf den gesellschaftlichen und pädagogischen Prüfstand gehört. Gleiches gilt für die Leistungsbewertung. Sie, Herr Minister, haben diese Diskussion angestoßen. Was erhoffen Sie sich jetzt daraus? Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Wir müssen auf der einen Seite die Debatte führen. Wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch berücksichtigen, wie das gesellschaftliche Klima zu diesem Thema tatsächlich ist. Also wir werden die Noten von heute auf morgen nicht abschaffen können. Das wird einfach nicht funktionieren. Die Gesellschaft ist auch nicht bereit dazu. Das ist gar nicht kritisch gemeint, das ist einfach nur festgestellt, dass es so ist. Trotzdem müssen wir die Frage stellen, wie verändert sich Schule und wie verändern sich auch unsere Methoden im Unterricht? Also wir reden jetzt über künstliche Intelligenz. Die Frage ist eben, ja, wird jetzt die künstliche Intelligenz unsere menschliche Intelligenz ersetzen oder haben wir als Menschen immer noch das Prä? Also der menschliche Faktor, den dürfen wir dabei nicht ausblenden. Und die Schülerinnen und Schüler und wir als Erwachsene sind menschlicher Faktor. So, und deswegen kann ich natürlich viel auf die künstliche Intelligenz schauen und auch dort sozusagen hingeben, auf das Wissen, was dort vorhanden ist. Aber das menschliche und gesellschaftliche Beurteilungsvermögen dessen, was eben aus der Maschine, sprich aus dem Computer kommt, aus dieser KI, das müssen wir uns noch selbst erarbeiten. Das heißt, Schülerinnen und Schüler müssen fähig sein zu beurteilen, müssen fähig sein, auch Dinge, die Computer, Maschinen uns geben, A, zu steuern, auf der anderen Seite auch zu bewerten. Was heißt denn das denn eigentlich für unsere Entwicklung als Gesellschaft und für den einzelnen Menschen? Und deswegen, glaube ich, geht es neben dem basalen Wissen, was natürlich jeder sich aneignen muss, um kreatives, um kritisches Denken, um die Auseinandersetzung, auch um dialogische Formen. Es geht um die Frage, dass Schülerinnen und Schüler Mitverantwortung tragen. Also wir sprechen ja auch nicht erst seit Corona, aber jetzt in längerer Zeit auch von mehr Selbstlernphasen. Das heißt, der Schüler, die Schülerin nimmt Verantwortung für das eigene Lernen oder für die Gruppe. Seminarfacharbeit in der Oberstufe, in dem Gymnasium ist ja ein Beispiel dafür. Und da sind wir auch bei den Dingen, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur für sich arbeiten, sondern auch ihre Lernergebnisse präsentieren. Und hier Bewegung reinzubringen, wie sich auch die ganzen Unterrichtsformate verändern, wie moderne Schule aussieht. Und ich denke, mit diesem Prozess verändert sich auch die Leistungsbewertung. Und das, glaube ich, ist das entscheidende Moment. Wir können nicht statisch sagen, Schule war immer so und sie wird immer so bleiben, sondern Schule muss sich mit diesen technischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Prozessen mitverändern und damit auch die Leistungsbewertung.
Ein gutes Schlusswort. Sie wollen Bewegung reinbringen. Ich glaube, das haben Sie geschafft, Herr Minister. Wenn Sie jetzt aber mal in die Schule 2035 hineinschauen, in den Fächerkanon, in dessen, was unsere Schüler können und wissen müssen, in die Leistungsbewertungspraxis, welche Bilder sehen Sie im Jahr 2035 in der Schule?
Ich komme ja aus einer Zeit, da gab es noch 5 Jahrespläne und 7 Jahrespläne und auch 10 Jahrespläne. Also das ist nicht meine Welt, ja, dass man jetzt sagt, 2035 wird das so und so sein. Also mir ist vollkommen klar, Schule wird sich verändern. Der Frontalunterricht, um auch mal bei einem wieder Bild zu bleiben, der ist out. Ich erlebe auch in den Schulen in Thüringen, wir sind ja hier kompetenzorientiert, wir sind alle schon sehr gut aufgestellt, dass ja, Schule ganz anders läuft, dass Lerngruppen da sind, dass individuell mit den Schülerinnen und Schülern gearbeitet wird. Jede Schülerin, jeder Schüler hat sein eigenes Lerntempo. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass es die jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase gibt. Das haben wir auch noch nicht überall in Thüringen. Bin auch dafür, dass es in den Doppeljahrgangsstufen keine Versetzung gibt, also kein Sitzenbleiben gibt und die Schüler aufrücken. Das hat auch was mit Leistung und Bewertung zu tun. Am Ende geht es immer um Motivation. Deswegen bin ich der Überzeugung, mit der Debatte, der Diskussion, die wir aktuell führen, leisten wir einen Beitrag dazu, die moderne Schule der 30er Jahre tatsächlich zu gestalten. Und da kann ich nur sagen, da müssen alle mitmachen. Da müssen die Schülerinnen und Schüler mitdiskutieren, da müssen die Lehrerinnen und Lehrer mitdiskutieren, da müssen die Eltern mitdiskutieren. Und am Ende muss auch die Wissenschaft, aber auch diejenigen, die später Schülerinnen und Schüler bei sich aufnehmen, nämlich die Wirtschaft und andere Bereiche, müssen auch mitsprechen. Was erwarten wir von einem modernen Menschen, was er an Wissen, Fähigkeiten, Können auch für sein Leben, aber auch für seine berufliche Karriere mitbringt?
Wir wollten Orientierung geben und ich denke, es ist uns gelungen, einige Fehlinterpretationen der Vergangenheit auszuräumen und Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft in der pädagogischen Diskussion aufzuzeigen. Sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch, was wir beide miteinander geführt haben. Ich habe es sehr genossen und ich wünsche der Schule und insbesondere der Thüringer Schule viele, viele interessante Diskussionen und viele gute Entwicklungen. Danke, Herr Minister.
Dankeschön.